Ein Mann betritt eine Schweizer Bank und möchte da gerne Geld einzahlen und er geht ganz verschüchtert zum Schalter und dann fragt der Bankangestellte, was möchten Sie denn machen? Und dann sagt er, ja, ich würde gern Geld einzahlen. Ja, wie viel denn?
3 Millionen,
flüstert der Mann. Sagt der Bankangestellte, Sie können ruhig laut sprechen, in der Schweiz ist Armut keine Schande. Geld und Finanzen sind ja ein spannendes Thema, vielleicht für manche auch ein Tabuthema. Über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Ist ja so eine Aussage, die wir im Volksmund gerne treffen. Bei Geld wird es schnell persönlich, da möchte ich mir auch von niemand reinreden lassen und erst recht nicht irgendwie in der Gemeinde was davon hören, weil dann ist ja immer die Frage, was ist denn mit denen, die vielleicht ein bisschen mehr haben? Sind die dann mehr gesegnet oder auch nicht? Und fühle ich mich dann schlecht oder bin ich überheblich? Und deswegen ist das ja kein Thema, was wir in der Gemeinde haben wollen, oder? Und dann schauen wir in die Bibel und sehen, irgendwie wird dieses Thema da aber ja gar nicht ausgeklammert. Es wird relativ viel über Geld gesprochen. Wir haben eben ein ganz bekanntes Beispiel mit dem Thema Geld gehört, diese Geschichte von dem reichen Jüngling. Es lässt sich also scheinbar nicht ausklammern, wenn in der Bibel relativ viel von Geld die Rede ist, also ist es vielleicht doch ein Thema für uns. Und da ich weiß, dass es ein spannendes Thema ist, Ecki hat jetzt die Latte ja schon wieder gleich sehr hochgelegt. Heute Morgen mache ich gleich noch ein paar Vorbemerkungen zu dem Thema. Ich weiß, dass das Finanzthema ja ein Reizthema ist und das gerne in den persönlichen Bereich gehalten wird. Es geht jetzt heute Morgen auch nicht darum, dass jetzt hier irgendjemand gleich nochmal aufstehen muss und Halleluja singt, weil er gerade im Lotto gewonnen hat oder keine Ahnung, die letzte Gehaltserhöhung offenlegen muss. Darum geht es heute Morgen nicht. Es geht auch nicht über die Überprüfung deiner finanziellen Situation, dass wir jetzt gleich den Jens als Kassierer hier nochmal rumschicken, dass der jeden Einzelnen nochmal ins Gebet nimmt und so weiter. Wie sieht das mit den Finanzen aus? Ich halte die Predigt auch nicht, weil ich gerne jetzt noch, bevor der Nachwuchs dann im Verlauf des Jahres noch kommt, gerne noch eine Bonuszahlung haben wollte, damit wir die ganze Ausstattung noch besorgen können. Auch das ist nicht der Ansatzpunkt dahinter, sondern weil ich glaube, es geht um sehr grundsätzliche Prinzipien. Geld ist ein zentrales Thema für unser Leben, Geld ist ein zentrales Thema in der Bibel und wenn die Bibel das nicht ausklammert, dann dürfen wir das auch nicht ausklammern. Dann müssen wir da auch hin und wieder mal drüber nachdenken. Und wenn wir davon ausgehen, dass Gottes Wort in unseren Alltag spricht, dann spricht es auch über das Thema Geld. Und dann müssen wir uns auch damit auseinandersetzen, was Gott zum Thema Finanzen und den Umgang damit zu tun hat. Also lade ich dich ein, dich heute Morgen mit auf den Weg zu machen, eben zu diesem Thema Geld, kein Thema für uns. Und bevor wir jetzt gleich zu diesem besonderen Text kommen, erstmal noch ein paar grundsätzliche Anmerkungen zu dem Thema. Die Bibel spricht viel über Geld, positiv und negativ. Die meisten denken ja, wenn es darüber nachgeht, was hat die Bibel zum Thema Geld zu sagen, wahrscheinlich darum, dass irgendwo aus der Bibel so ein erhobener Zeigefinger rauskommt und das Thema Geld erstmal sofort auch in die negative Ecke geschoben wird, dass das eigentlich gar nicht sein kann. Geld, das ist doch irgendwie schmutzig, Geld regiert die Welt, also muss das ja auch im Gegensatz zu Jesus, dem König, stehen. Aber ist das eigentlich wirklich die Aussage, die Bibel zum Thema Geld trifft? Wie schon gesagt, es kommt sehr häufig in der Bibel vor. Es wird mal offen thematisiert, mal auch eher so nur am Rand gestreift. Und gerade wenn wir ins Alte Testament schauen, dann merken wir, wie auffällig offen die Bibel über Wohlstand spricht. Das ist vielleicht für unsere Ohren gar nicht mehr so auffällig, wenn es heißt, dass Männer wie Abraham, Isaak und Jakob, dass die große Herden gehabt haben. Das war das absolute Reichtumszeichen. Wer eine große Herde hatte, der war wer. Das ist wie heute, wenn dann, keine Ahnung, die Forbes-Liste der reichsten Männer kommt, war früher halt die Mähliste der reichsten Schafsbesitzer. Oder wer Kamele hatte und so weiter, viele Knechte, die da mitgedient haben, die waren wirklich reich. Über Hiob, der später so viel leiden musste, heißt es, er war einer der reichsten Männer im Osten. Also es sind nicht nur die Texte über die armen Schlucker, sondern sehr viele reiche Leute. Und dass die Könige jetzt auch nicht gerade am Hungertuch genagt haben, müssen wir auch gar nicht drüber reden. Und dann sehen wir Gott selber, der so großzügig ist und der die Menschen in den Wohlstand hineinsetzt. Wir überlesen das manchmal auch so relativ locker, dass es ganz am Anfang heißt, Gott schafft einen Garten für die Menschen. Und dann denken wir vielleicht, irgendwie an den englischen Rasen, der funktioniert oder völlig vermoost ist, oder denken irgendwie an so einen steinzugemüllten Vorgarten, der so absolut hip ist mit so super hippen Koniferen, die aussehen wie so ein Felgenbaum. Das ist nicht der Garten, der damals gedacht worden ist. Ja, jeder hat bei uns irgendwie noch ein Stückchen Garten oder vielleicht wenigstens so einen halbwegs begrünten Balkon. Aber wenn Gott damals einen Garten schafft in einer Gegend, die absolut trocken ist, die Wüstenlandschaft ist, und er schafft da einen Garten, der blühende Landschaft ist, wo alles da ist, wo alles im Überfluss ist, ist das ein Zeichen von Wohlstand, den Gott hier gibt. Überfluss, den er den Menschen weitergibt. Und es ist eine Tatsache, keiner kann sich von Besitz lossagen. Keiner kann ohne Geld leben. Das gehört von Beginn an zu unserem Leben dazu. Und da versuchen auch schon die Kreditinstitute sofort Profit zu schlagen. Wir waren jetzt in so einem Baby-Ausstattungsgeschäft und da kriegt man da so eine Begrüßungsbox, wenn man dann neuer Kunde ist. Und was liegt da alles drin? Sofort schon eine Spardose einer der großen Banken mit dem Zusatz, Bonus, irgendwas, wenn Sie jetzt da die Versicherung abschließen, wird Ihr Kind auf alle Ewigkeit bei uns geknechtet werden. Aber ist Geld deswegen jetzt gut oder ist es schlecht? Ich glaube, Geld ist am Anfang ja erstmal neutral. Geld ist wie ein Hammer. Also wenn ich mir so einen Hammer angucke, ich wollte jetzt eigentlich einen mitbringen, jetzt fällt mir aus, ich habe den vergessen, aber ihr habt ja alle einen Hammer vor Augen, wie der aussieht. So ein Hammer ist ein völlig neutraler Gegenstand. Den kann ich sehr sinnvoll nutzen. Ich muss ein Bild an die Wand hängen, also dann nehme ich natürlich einen Hammer, weil es mit der Faust auf den Nagel zu hauen irgendwie schmerzhaft ist. Aber das ist doch eine gute Sache, oder? Hammer ist doch wirklich was Nutzbares. Ich kann den Hammer aber genauso gut nehmen und kann damit jemand den Kopf einschlagen. Ist der Hammer jetzt positiv oder negativ? Er wird doch zu dem, was er ist, durch das, was ich daraus mache. Ich bestimme also, ob der Hammer positiv oder negativ ist. Und genauso ist das auch mit Geld. Geld wird durch unsere Nutzung und unsere Haltung bestimmt. Also die Frage ist, ist es Besitz oder Besitzer? Oder hast du Geld oder hat Geld dich? Bist du derjenige, der das Geld kontrolliert oder kontrolliert das Geld dich? Und das ist der Punkt, wo die Bibel sehr kritisch zum Thema Geld spricht, weil sie nämlich weiß, beziehungsweise weil Gott, der hinter der Bibel steht, weiß, dass Geld uns so gerne gefangen nimmt. Dieser Wunsch nach mehr, dieser Wunsch noch mehr zu haben, das, was ganz viele reiche Leute betrifft, wo man sagen müsste, die wären doch eigentlich zufrieden, weil sie keine Ahnung, wie viele Nullen auf dem Konto hinter den Zahlen noch haben, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können, aber sind die unbedingt glücklicher? Nein, weil sie Angst haben, es könnte weniger werden. Es muss immer noch mehr sein, da muss noch mehr gehen. Geld fesselt so schnell, Geld wird so schnell zum Herrn. Ich erwarte mir alles davon und das Geld soll mich am Ende versorgen. Ich bin so fokussiert, es braucht immer noch mehr. Geld, 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 und dann ist es bei mir wie in so einem Comic, vielleicht so Dagobert Duck-mäßig, dass die Dollarzeichen dann schon in den Augen aufleuchten. In meinem Kopf ist so das Katsching der Kasse und ich glaube, spätestens dann ist irgendwas falsch gelaufen. Der Weg ins Verderben vorprogrammiert. Und deswegen ist es gut zu überlegen, wie man mit Geld umgehen kann. Und dazu lese ich uns ein Gleichnis aus der Bibel. Lukas 16, die Verse 1 bis 13. Jesus wandte sich zu seinen Jüngern und sagte, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Über diesen gingen Klagen bei ihm ein. Es hieß, er veruntreue ihm sein Vermögen. Da ließ er den Verwalter rufen. Was muss ich von dir hören, sagte er zu ihm. Leg die Abrechnung über deine Tätigkeiten vor, du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Der Mann überlegte hin und her. Was soll ich nur tun? Mein Herr wird mich entlassen. Für schwere Arbeit tauge ich nicht und ich schäme mich zu betteln. Doch jetzt weiß ich, was ich tun kann, damit die Leute mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich meine Stelle als Verwalter verloren habe. Nacheinander rief er alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Fragte er den Ersten. 100 Fass Öl, Olivenöl, antwortete der. Darauf sagte der Verwalter, hier, nimm den Schuldschein und setze dich schnell hin und schreib stattdessen 50. Da fragte er den Nächsten, und wie viel bist du ihm schuldig? 100 Sack Weizen, lautete die Antwort. Der Verwalter sagte zu ihm, hier, nimm deinen Schuldschein und schreib stattdessen 80. Da lobte der Herr den ungetreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. In der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Die Bibel lehrt uns einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld. Wahrscheinlich ist das, was wir gerade gehört haben, eins der verrücktesten Gleichnisse im Neuen Testament. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir auch immer noch nicht ganz genau sicher, warum Jesus das Gleichnis eigentlich erzählt hat und komme da jedes Mal wieder an meine Grenzen. Und vor allen Dingen, eigentlich kriege ich dieses Gleichnis nicht mit der Überschrift für den Punkt zusammen. Aber warum ich trotzdem glaube, dass das passt, ich hoffe, ihr könnt es am Ende dann verstehen. Es ist ja bei vielem in diesem Gleichnis so, dass wir das lesen oder hören und dann das Gefühl haben, innerlich sträubt uns doch da irgendwas. Alles passt nicht zusammen. Wie kann das sein, dieser ungerechte Verwalter, wie kann das sein, dass Jesus den am Ende auch noch lobt, dass der da so gut wegkommt in diesem ganzen Betrugsding? Und wie kann das sein, dass uns das auch noch irgendwas für unseren Umgang mit Finanzen lehren soll? Um dem auf den Grund zu kommen, ist erst einmal wichtig, dass wir uns wieder vor Augen führen, eine wichtige Regel für den Umgang mit Gleichnissen: Nicht alles im Gleichnis muss eins zu eins eine Entsprechung haben. Nicht alles können wir eins zu eins in unser Leben übertragen. Wenn wir da anfangen, kann das sehr schnell auch sehr schräge Wege uns einschlagen lassen. Was Jesus hier mit diesem Kapitel, in dem Gleichnis deutlich macht, ist, es gibt einen Zusammenhang mit den Finanzen und dem Himmel. Es gibt einen Zusammenhang zwischen unserem Umgang mit Geld und Gottes Reich. Und Jesus nimmt uns da ja mit hinein in diese Geschichte, in dieses Wirtschaftsunternehmen eines reichen Grundbesitzers. Der hatte, wie das damals ganz üblich war, jemand, der das für ihn verwaltet hat. Der hat sich zurückgelehnt, entspannt. Vielleicht war er sogar im Ausland, hatte auf jeden Fall jemand anderen, der sich um alles kümmert. Der ist jetzt aber nicht unbedingt das Vorbild eines Verwalters. Der scheint sich ja irgendwas zu Schulden kommen gelassen zu lassen haben, kümmert sich eben nicht um alles, so wie der Verwalter das möchte. Und er ist nicht vorbildhaft in dem, was er als Verwalter tut. Und dann kommt es zu dem Showdown. Der Chef hat rausgefunden, der Verwalter ist betrügerisch unterwegs gewesen und jetzt muss der die Bücher offenlegen. Und es ist eigentlich schon klar, sein Schicksal ist besiegelt, der wird rausfliegen, die Stelle schon gekündigt und der Verwalter sieht jetzt ja alle Fälle davon schwimmen. Was soll ich jetzt nur tun? Ich verliere meinen Job. Er kann nicht schwer arbeiten, das sieht er schon ein. Betteln ist ihm auch zu blöd, das ist ja peinlich. Also schmiedet er den klugen Plan, dass er sich mit einer fiesen Masche bei den Leuten einschleimen kann. Er kennt ja als Verwalter die Kunden seines Herrn und kennt auch deren Probleme, kennt deren vertrackte Situation und die Schuldsituation. Also macht er das scheinbar einzig Sinnvolle, ruft die Einzelnen zu sich und sagt, wir ändern mal den Schuldschein um. Du hast jetzt einfach weniger Schulden. Das heißt, er wird, nachdem er seinen Chef schon einmal betrogen hat, eigentlich nochmal zum Betrüger, weil er dem ja noch von dem, was ihm noch zusteht, noch was weggestrichen hat. Er verdient sich damit noch einmal Anerkennung. Und jetzt müssen wir hier an der Stelle kurz innehalten und müssen erstmal eine grundsätzliche Tatsache bei diesem Gleichnis feststellen und sagen, auf der rein wirtschaftlichen Ebene ist dieses Verhalten einfach nur falsch. Wir können nichts anderes darüber sagen. Der Verwalter handelt falsch. Es ist Betrug, was er hier tut. Aber wie kann es dann sein, dass nach diesem Gleichnis dieser Satz steht, da lobte der Herr den ungetreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte? Und die meisten Ausleger sind der Meinung, dass der Herr, von dem hier die Rede ist, nicht der Chef von dem Verwalter ist, sondern Jesus. Das heißt, Wir müssten nach diesem Gleichnis sagen, da lobte Jesus den ungetreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. Will Jesus jetzt also uns alle zu Betrügern machen? Ist das das, was das Gleichnis uns sagen soll? Natürlich nicht. Denn Jesus hat noch etwas anderes in das Gleichnis gelegt, die Ebene, die sozusagen dahinter steht. Ein anderes Bild, was dahinter ist, was uns vielleicht hilft, das Ganze noch genauer zu verstehen. Dass da von einem Verwalter die Rede ist, heißt ja, es gibt irgendwie einen Bereich, der gehört jemand anderem und da hat jemand die Verantwortung, sich darum zu kümmern. Also anders ausgedrückt, es gibt für jeden Menschen etwas, was uns nicht gehört, was wir aber verwalten sollen. Gott setzt uns in diese Position hinein. Ihm gehört ja alles, die ganze Erde, so wie es in Hiob 41, Vers 3 heißt, da sagt Gott, alles unter dem Himmel ist mein. Alles gehört ihm, das Geschaffene, das Materielle, alles, was da ist. Und das heißt auch mein Geldbeutel ist Gottes Geldbeutel. Auch mein Konto ist Gottes Konto. Alles, was mir gehört, gehört eigentlich Gott. Alles, was mir gehört, ist eigentlich seins. Das ist für uns Menschen ein schwieriger Schritt, weil wir uns ja auf unseren Besitz so viel einbilden. Das, was uns gehört, das ist doch mein kleines Reich. Mein Haus, mein Auto, mein Boot und so weiter. Das sind doch die Dinge, die uns wichtig sind. Da klammern wir uns doch dran. Das gibt uns doch auch irgendwo einen Wert. Das gibt uns Sicherheit. Das gibt uns Status, selbst Besitz zu haben. Ich muss ja sagen, als ich aufgewachsen bin, da habe ich immer gedacht, Menschen, die zur Miete wohnen, mit denen stimmt irgendwas nicht. Die sind kurz vor asozial. Das sind irgendwie Leute, die sind komisch. Jetzt sehe ich jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel gucke, jemand, der zur Miete wohnt. Und jetzt könnt ihr beurteilen, ob die Person komisch ist, die man da sieht. Aber auch das, wenn man aufwächst und weiß, alle Leute, die Besitz haben, das ist ganz normal. Jeder hat ein eigenes Haus. Und Ramona erzählt immer, da im Frankfurter Speckgürtel aufgewachsen. Sie hat sich am Anfang gedacht, ein Haus zu haben, ist doch für Christen überhaupt nicht in Ordnung. Das ist Sünde. Solche Villen bei den Grundstückspreisen und so weiter, wie da die ganzen Rich Guys rund um Frankfurt haben, das kann doch nicht sein. Aber ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Ist das meins? Nein, es ist Gottes. Das Grundstück, das Haus, das Auto, was in der Garage steht, alles ist Gottes. Und da müssen wir manchmal so ein bisschen im Kopf umparken, weil wir das doch gewohnt sind. Gerade das Geld, das ist unsere Privatangelegenheit. Da redet sonst keiner hinein. Da sprechen wir auch nicht gerne offen über. Und die Momente, wo es dann offen gelegt werden muss, wenn dann die Steuererklärung gemacht werden muss oder man irgendwie mal zum Bankberater muss wegen irgendwelchen Themen. Es gibt doch angenehmere Termine, als das wahrzunehmen. Das macht nicht so viel Spaß. Aber wir müssen das anerkennen. Alles unter dem Himmel gehört Gott. Als er die Erde geschaffen hatte, gab er ja den Menschen auch den Auftrag, seid Bebauer und Bewahrer, kümmert euch um die Erde. Ihr habt den Auftrag, das zu gestalten, aber euch auch darum zu kümmern, es zu erhalten. Seid Verwalter für die Erde mit allem, was dazugehört. Gott setzt uns als Verwalter ein, eben über die Erde, aber auch über das damit zusammenhängende Geld. Natürlich ist das Geld, was du verdienst und auch die Rente, die du kriegst, ist ja ein Ausdruck dafür, dass du gearbeitet hast und dafür auch entlohnt wirst. Aber letztlich ist es doch trotzdem nicht dein Geld. Es ist das, was du gestalten und verwalten kannst. Es gehört nicht dir, es ist dir geliehen von Gott, wie es Manfred Siebald in seinem Lied ausdrückt, was wir so fest in Händen halten, das ist uns alles nur von Gott geliehen. Wir dürfen es verwalten, wir dürfen es gestalten, und wir geben es zurück an ihn. Dein Geld hat Gott dir gegeben. Deine Zeit hat Gott dir gegeben. Die Beziehungen, in denen du stehst, die sind nur geliehen und das ist nicht dein Besitz. Nichts, was du hast, ist wirklich deins. Das muss manchmal einen Moment sacken und es ist nicht so angenehm, weil wir uns ja gerne eben auf unsere Sachen auch was einbilden, was wir haben, was wir erreicht haben. Und manchmal müssen wir uns das in den Kopf hineinsacken lassen. Aber wenn wir diesen gedanklichen Schritt getan haben, wird das Gleichnis etwas verständlicher. Wir sind als die Verwalter eingesetzt, wie dieser ungerechte Verwalter. Und irgendwann kommt der Punkt, wo die Bücher offengelegt werden müssen, wo wir auch zeigen müssen, was haben wir eigentlich getan. Die Rechenschaftsprüfung kommt. Und die Bibel nennt diesen Zeitpunkt ja das Gericht, wo alles vor Gott offensichtlich liegt. Gott wird in dein und in mein Leben hineinschauen und dann sehen, wie hast du denn als Verwalter gelebt? Wie hast du diese Aufgabe eigentlich wahrgenommen? Wie bist du mit der Zeit umgegangen, die ich dir geliehen habe? Wie bist du mit dem Geld umgegangen? Wie bist du mit den Menschen umgegangen, die ich dir geliehen habe? Der Verwalter im Gleichnis nutzt jetzt ja die letzte Chance, die ihm bleibt. Er nutzt den Besitz und seinen materiellen Wohlstand und setzt das ein. Er tut den Leuten mit den Schulden ja irgendwie noch was Gutes. Die haben plötzlich weniger Schulden. Sie sind reduziert. Und das ist im Gleichnis in der eigentlichen Ebene gesprochen ja trotzdem auch immer noch ungerecht. Und dass das so ist, daran ist auch nichts zu ändern. Das bleibt so stehen. Das können wir auch nicht beschönigen. Das Gleichnis ist schräg, der Verwalter auch, und trotzdem wird er für seine Klugheit gelobt, weil er in dieser vertrackten Situation ja noch so klug handelt, geschickt handelt. Er dient mit dem Geld, was ihm gar nicht gehört, noch wohltätigen Zwecken. Setzt sich für die Menschen ein, die Schulden haben. Die werden sich sicherlich gefreut haben, dass sie jetzt plötzlich weniger bezahlen müssen, dass sie nicht mehr für so viel arbeiten müssen. Sie stehen aber dadurch plötzlich in der Schuld des ungerechten Verwalters. Das ist ja seine Taktik. Ich kaufe mir deren Freundschaft, wenn ich bei dem anderen rausfliege, werden die bestimmt dankbar sein und werden mich dann aufnehmen. Man könnte also sagen, der Verwalter bereitet sich auf das jüngste Gericht vor, auf den Tag der Abrechnung. Es geht ihm ja nicht darum, wieder als Verwalter eingesetzt zu werden. Ihm ist klar, die Stelle ist durch. Das wird nicht mehr funktionieren. Sein Vorgehen ist, dass er alles, was er hat, das, was noch bleibt, das einsetzt für ein höheres Ziel. Und das wird gelobt. Und Jesus schließt mit dem Gleichnis: Ich sage euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Wenn es also in dem Gleichnis um Rechenschaft vor Gott geht, dann ist die Übertragung, dass wir alles, was in unserer Macht steht, daran einsetzen sollen, dass wir Aufnahme bei Gott finden. Alles, womit wir irgendwas tun können, müssen wir im Leben in Bewegung setzen, dass wir zu Gott kommen können. Und hier, bevor jetzt bei den Ersten schon innerlich sich was kribbelt und losgeht, nein, wir können uns den Himmel nicht erkaufen. Wir können Gott mit unserem Geld auch nicht beeindrucken. Wir können uns da keinen Platz schaffen und Gott auch nicht bestechen. Denn warum denn auch nicht? Es ist ja gar nicht unser Geld. Wie kann ich denn mit nichts, was mir gehört, was Gottes Geld ist, Gott bestechen? Mit seinem Geld ihn beeindrucken? Das funktioniert doch nicht. Und hier merken wir, wie wichtig dieser Gedanke und dieser Wechsel ist, zu sagen, es ist alles Gottes. Es gehört alles Gott. Es ist sein Geld. Wie sollte ich mit etwas, was mir nicht gehört, Gott beeinflussen können? Also ich kann mir Gott nicht erkaufen. Aber ich kann das Geld trotzdem nutzen. Denn was sich an meinem Umgang mit dem Geld und den Finanzen zeigt, hat ja auch was damit zu tun, wie mein Charakter eigentlich aussieht, wie es in meinem Herzen aussieht und zeigt letztendlich auch etwas von meinem Glauben. Glaube soll ja praktische Auswirkungen im Leben haben. Der ganze Jakobusbrief ist voll davon. Und wenn sich nicht die entsprechenden Werke des Glaubens im Leben zeigen, dann ist der Glaube tot. Und solche Werke haben auch mit dem zu tun, was auf meinem Konto liegt oder in meinem Geldbeutel ist. Wenn sich da nichts zeigt, dass mein Verhalten dem Geld gegenüber irgendwie sich verändert, wenn ich mich von Gott bestimmen lasse, dann stimmt mit meinem Glauben auch irgendwas nicht. Ja, Geld ist neutral. Aber was ich mit dem Geld mache, beziehungsweise was das Geld mit mir macht, das bestimmt, wie Geld in meinem Leben wird und welche Auswirkungen es hat. Jesus macht ja deutlich, der Mammon, also dieses Wort für Besitz, der wird vergehen. Mit dem Geld ist es irgendwann vorbei. Das zählt irgendwann nicht mehr. Das heißt, es lohnt sich auch nicht, darauf zu bauen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir nehmen ja nichts mit davon, was wir hier angehäuft haben. Von daher stellt sich die Frage, glaubst du, dass dein volles Konto dich irgendwann noch retten wird? Das angehäufte Geld. Und natürlich sollen wir nicht Geld aus dem Fenster werfen. Natürlich ist es auch in Ordnung, vorzusorgen, aber im übertriebenen Maß wird das gefährlich. dann wird Geld nämlich wieder zur Macht. Wenn ich davon ausgehe, je mehr ich irgendwo angehäuft habe, umso mehr werde ich mir irgendwann im Falle X davon bezahlen können, werde mir noch alle möglichen Versicherungen holen können. Aber ist das die Garantie dafür, dass das Leben gelingt, nur weil das Konto voll ist? Erkauft mir das Gesundheit? Erkauft mir das ein langes Leben? Macht mich das glücklich? Wenn es nur darum noch mehr Geld zu geben, dann wird Geld größer als Gott. Und dann ist Geld mein Gott. Dann ist Geld das, was alles in meinem Leben bestimmt. Der ungerechte Verwalter hat trotz der brenzlichen Situation noch die anderen im Blick. Er hätte ja auch versuchen können zu sagen, hey, ich habe ja noch Kontovollmachten, ich schaffe einfach was von dem Vermögen des Chefs irgendwo in die damals noch nicht vorhandene Schweiz oder nach Liechtenstein oder keine Ahnung, irgendwo so ein schwarzes Konto, ich verstecke das noch. Aber was er macht, ist, er dient den anderen. Er wird zum Wohltäter für die anderen, wenn ja, auf fragwürdige Weise. Wenn das Geld und die Macht über das Geld vorbei ist, möchte er wenigstens noch Freunde haben. Die kann er sich nicht erkaufen eigentlich. Die gehen dann hoffentlich nicht mehr weg. Also spendet er das Geld an die, die es brauchen. Auch wenn die Motive, wie gesagt, nicht sauber sind und der Kerl trotzdem schräg bleibt in seinem ganzen Verhalten. Aber das, was zum Ausdruck kommt oder kommen soll, ist, dass ohne materielle Wohltätigkeit niemand das Leben bei Jesus empfangen wird. Geld zu spenden, Geld abzugeben, Geld zurückzugeben in Gottes Reich, gehört zu einem Leben als Christ dazu. Und wenn ich als Christ anfange, das Geld zu horten und nichts mehr davon auszugeben, dann stimmt mit meinem Christsein irgendwas nicht. Das sind Früchte und Auswirkungen, die Gott im Leben schenkt, weil ich mehr erkenne, er ist der Herr über alles, er hat mir das Geld geschenkt, also gebe ich es auch zurück in sein Reich und nicht mit der Vorbedingung, er muss mich deswegen jetzt besonders segnen oder weil ich so viel Geld irgendwo hingegeben habe, muss jetzt auch alles so gestaltet werden, wie ich das will. Das gibt ja auch dieses Prinzip zu sagen, ich gebe halt viel in irgendwelche Sachen hinein, dann müssen die auch alles tun, wie ich das will. Aber Geld ist ja kein Bestechungsinstrument, auch nicht in Gottes Reich. Und am Ende bestimmt er, wenn ich das Geld ihm gebe, was mit dem Geld passiert. An welchen Stellen das ist. Mein Geld gehört nicht mir, es ist Gottes Geld. Und das ist ja die Regelung, die für mich persönlich gilt, aber die zum Beispiel auch für uns als Gemeinde gilt. Auch das Geld, was wir als Gemeinde haben, was wir brauchen, um all die Verpflichtungen zu haben, das Haus zu bezahlen und so weiter. Auch das Geld, was wir haben, ist ja nicht unser Geld. Auch das ist Gottes Geld und wir wollen es einsetzen zu seiner Ehre, hier in Waldsolms und darüber hinaus und geben deswegen ja auch Geld weiter an Missionare, damit sie ihre Arbeit tun können. Jesus ordnet das Ganze ja noch einmal ein. Es geht um kluges und verantwortungsvolles Handeln in Bezug auf Geld. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch treu in den großen. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird dann euch dann euer wahres Eigentum geben? Es zeigt sich also etwas an unserem Umgang mit Geld in der Beziehung zu Jesus, wie wir mit ihm leben. Wie gehen wir mit dem um, was er uns schenkt? Sind wir treu und zuverlässig mit dem, was wir haben? Und die Antwort auf diese Frage ist nicht ohne Aussage. Denn wenn Jesus das Leben bestimmt, dann wird das Einfluss haben auf meinen Umgang, auch im Bereich der Finanzen. Wenn du alleine dein Leben bestimmst oder das Geld dein Leben bestimmt, dann hat das auch Auswirkungen auf dein Leben. Wenn wir über das Thema Geld nachdenken, sind wir dazu eingeladen, es Gott zurückzugeben. Ihm zu geben, nicht ihn zu bestechen, uns irgendwas kaufen zu wollen, sondern das Vertrauen auf ihn auszudrücken. Ich gebe es in deine Hände und ich vertraue darauf, Gott, dass du mich auch weiterhin versorgen wirst. Deswegen spricht man ja auch manchmal in Bezug auf Spenden von Opfer. Ein Opfer ist was, was auch ein bisschen wehtut, wo ich wirklich was aufgebe. Die Israeliten gaben bewusst die besten und erstgeborenen Tiere auf zum Opfern. In der Hoffnung, und dem Vertrauen, dass Gott sie trotzdem noch versorgen wird. Aber sie wussten nicht, wie viel da noch nachkommt. In der Regel haben wir ja feste Einkommen oder die feste Rente und können uns darauf verlassen, dass das monatlich auch kommt. Da haben wir es doch eigentlich leichter, Gott was davon zurückzugeben, wenn wir wissen, was im nächsten Monat wieder auf uns wartet. Wir sind also aufgerufen, wem will ich dienen? Was ist verantwortungsvoll und was geht nicht nur um meinen Vorteil? Wer bestimmt? Ist es Geld? Ist es Gott? Oder ist es beides? Beides geht aber nicht. Du kannst nicht zwei Herren dienen, sagt Jesus. Es kann nur den einen geben. Aber es gibt auch nur den einen, der uns wirklich durchträgt. Den einen, der uns wirklich Sicherheit gibt für unser Leben, auch dann, wenn Geld keine Rolle mehr spielt. Und das ist Gott. Gott, der uns überreich beschenkt, der sein Teuerstes für uns gibt. Das Leben seines Sohns war ihm nicht zu teuer für uns. Er ist so freigebig, dass er uns diese Welt zur Verfügung stellt, dass wir sie genießen können und verwalten können. Also Geld ist ein Thema für uns. Keiner kann ohne Geld leben. Aber wir können uns überlegen, wie wir verantwortlich damit umgehen. So dass wir anderen weitergeben von unserem Reichtum und dass wir auch mit dem, der uns das Geld geschenkt hat, den damit hineinbeziehen. Gott die Ehre geben durch das, wie wir uns verhalten, dass wir ihm, dem Schenker, laut Danke sagen für den Reichtum, den wir haben können. Und das mache ich jetzt. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir überreich beschenkt sind, dadurch, dass wir dich kennen können. Dass du uns alles gibst und dass wir in deinem Wort lesen, wenn wir dich haben, haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Uns fehlt es an nichts. Und du schenkst nicht nur dich uns, sondern du gibst uns diese Welt, die wir genießen können. Du hast uns hier hineingestellt und so reich beschenkt mit Menschen, die unser Umfeld bereichern. Du hast uns reich beschenkt mit Orten, wo wir gut leben können, wo wir gut versorgt sind und du versorgst uns so überreich auch mit Finanzen. Und auch wenn es immer noch jemand gäbe, der sicherlich mehr hat als wir, sehen wir, wenn wir in die Welt schauen, wie privilegiert wir sind hier in unserem Land mit all dem, was wir haben. Dass wir Versorgung haben, dass wir ein Sozialsystem haben, wo so viel Gutes uns getan wird, auch wenn auch nicht alles funktioniert, aber wir sind reich beschenkt, Herr, und du gibst uns so viel. Und hilf uns immer wieder, dass wir den Blick darauf auch in die richtige Richtung lenken. Nicht, dass das Geld und die Finanzen uns bestimmt, sondern dass du der bist, der uns bestimmt. Dass du Gott im Leben bist und nicht das Geld. Und dass wir immer wieder erkennen, ja, du gibst es in unsere Hände, aber es ist dein Geschenk an uns. Und du lädst uns ein, verantwortungsvoll damit zu leben und es auch in deine Hände zurückzugeben und dadurch auch Vertrauen zu zeigen, dass du uns versorgen willst und versorgen wirst, wie du es schon zu allen Zeiten getan hast. Herr, du kennst unseren Blick auf dieses Thema. Du weißt, wo es uns vielleicht leicht fällt, wo es uns schwer fällt, wo wir uns an Finanzen klammern. Und zeig uns, Herr, wo wir neu lernen müssen, was dein Blick darauf ist, was unser Blick darauf werden soll. Und hilf du es uns umzusetzen. Wir wollen zu deiner Ehre leben. Und wir wollen auch erwarten, dass du auch mit dem, was wir in deine Hände legen, dass du dein Reich damit baust, hier vor Ort in der ganzen Welt. Und wir stellen dir unser Leben und unsere Finanzen in deine Hand und beten, gebrauch du uns und unser Geld zu deinem Segen und deiner Ehre. Amen.